Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Freitag, den 13. April. Heute blicken wir nach Lateinamerika. Letzten Samstag hat Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva seine 12-jährige Haftstrafe angetreten. Viele BrasilianerInnen sehen darin ein politisches Manöver, um seine Präsidentschaftskandidatur zu verhindern.
Eine Wahl ohne Lula für mich ist etwas illegal auch.
Dann reisen wir weiter nach Peru. Der Rohstoffkonzern Glencore vertreibt indigene Bauern in Peru gewaltsam von ihrem Land. Um das künftig zu verhindern, brauche es verbindliche Regeln, fordern Hilfswerke.
Es zeigt, wie wichtig Initiativen wie die Konzernverantwortungsinitiative sind. Denn es braucht verbindliche Regeln, damit sich Großkonzerne an Menschenrechte und auch Umweltstandards halten zum Schutz von Menschen und der Natur.
Und im Radioblog übergeben wir das Mikrofon der FDP-Stadträtin Claudine Seiva. Sie spricht sich aus gegen den möglichen Wegzug des SRF-Radiostudios von der Schwarztorstraße nach Zürich. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Berner Polizei rüstet auf. Für eine 500.000 Franken kauft sich die Kapo über 200 Elektroschockpistolen. In anderen Kantonen sind die Waffen bereits länger im Einsatz. Wie die Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten letzte Woche mitteilte, wurden die Elektroschockpistolen im vergangenen Jahr 40 Mal gezückt. Das entspricht einer Zunahme von 30% zum Vorjahr. Ein Entscheid, welcher manche Aarebötlerinnen erfreuen wird. Das Bundesamt für Verkehr gab gestern bekannt, dass Menschen in Gummibooten von bis zu 4 Metern Länge von der Promille-Obergrenze ausgenommen werden sollen. Vor 4 Jahren wurde der Alkoholgrenzwert von 0,5 Promille eingeführt, der gleiche Wert, welcher auch auf den Straßen gilt. Mit der Teilrevision des Binnenschifffahrtsgesetzes soll dieser Grenzwert voraussichtlich ab 2020 nicht mehr gelten. Das Bundesamt für Verkehr begründete seinen Entscheid damit, dass eine Kontrolle nur schwer durchführbar sei. Außerdem gehe von kleinen Gummibooten kaum eine Gefahr aus. Das Schweizer Stimmvolk wird wohl nicht über die Olympiakandidatur von Sion 2026 abstimmen dürfen. Laut einer Umfrage von Tamedia bei allen StänderätInnen würden sich diese gegen eine Abstimmung stellen. Als Gründe nennen sie unter anderem Formalitäten, so kenne die Schweiz laut FDP-Ständerat Daniel Müller aus Luzern kein Finanzreferendum auf Bundesebene. Der Ball liegt somit in erster Linie beim Stimmvolk des Kantons Wallis. Als Hauptaustragungsort darf das Wallis im Juni über eine Kandidatur abstimmen. Bei einem Jahr zur Olympia muss eine Kandidatur bis Anfang kommenden Jahres auf dem Tisch des Olympischen Komitees liegen. Großbritannien und die USA wollen sich absprechen über einen möglichen Vergeltungsschlag gegen den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz der syrischen Regierung vom vergangenen Samstag. Eine Entscheidung sei dabei aber noch nicht gefallen, wie Mediensprecher aus London und Washington heute früh mitteilten. Grund dafür soll auch Uneinigkeit im Weißen Haus selbst sein. Während Präsident Trump für einen Militäreinsatz ist, habe sich sein Militär dagegen ausgesprochen. Derweil hat Bundeskanzlerin Merkel eine deutsche Beteiligung an einem Militärschlag ausgeschlossen. Brisant wäre ein alliierter Militäreinsatz, da auch russische Truppen in Syrien getroffen werden könnten. Russland ist Schutzmacht des Assad-Regimes. Ein russischer Vertreter warnte bei einer Sitzung im UNO-Sicherheitsrat vor einer Eskalation des Konfliktes. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag viel Sonne bei Temperaturen bis zu 18 Grad. Erst gegen Abend könnten vereinzelt Wolken aufziehen, es bleibt jedoch trocken. Und auch am Sonntag gibt's bestes Ausflugwetter, viel Sonne und kaum Wolken bei rund 20 Grad. Ein erster Blick auf die kommende Woche zeigt veränderliches Wetter, oft bewölkt, ab und zu Regen, bei Temperaturen um die 15 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Im Oktober wählt Brasilien einen neuen Präsidenten. Dabei liegt in allen Umfragen der Ex-Präsident Lula da Silva weit vorne. Das Problem: seit Samstag sitzt er im Gefängnis, um eine 12-jährige Haftstrafe zu verbüßen. Die brasilianische Justiz wirft ihm vor, in einen Korruptionsskandal verwickelt zu sein. Trotzdem plant Lula weiterhin zu kandidieren, denn die Bevölkerung stellt sich mehrheitlich hinter ihn. Kevin Wolf berichtet.
Am Samstag stellte sich Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, kurz Lula, der Polizei und trat damit seine 12-jährige Haftstrafe an. Die Chancen, dass er bald wieder freikomme, seien gering, sagt Franklin Frederik, politischer Aktivist und Mitglied der Gruppe Alba Suiza, die sich solidarisch zeigt mit den sozialen Bewegungen in Lateinamerika.
Das ist ein bisschen kompliziert. Bei dem hohen juristischen Tribunal in Brasilien, die Wahl gegen ihn war 6-5. So, es gibt dann noch theoretisch einen Weg aus dieser Situation, aus Gefängnis. Aber ich denke, dass diese politische Gemeinde von Rechts und ein Teil der Militäre auch wollen nicht. Und sie würden alles machen, solche Wege zu sperren. Ja?
Lulas Anwalt hat angekündigt, die verbleibenden juristischen Mittel auszuschöpfen. Bleibt er aber in Haft, wäre es schwierig, fürs Präsidentenamt zu kandidieren. Frederik meint, die Beweise gegen Lula seien eigentlich unzureichend. Doch es stünden eben nicht nur juristische Motive hinter seiner Verurteilung. Vielmehr sei sie politisch motiviert und lediglich dazu da, eine weitere Amtszeit Lulas zu verhindern. Dieser Feldzug gegen die Linken laufe schon seit einiger Zeit.
Das ist ein Skandal, weil erstens, der ganze Prozess war wie ein Theaterstück. Es gibt keine Beweise, für was Lula theoretisch gemacht hatte. Aber man muss auch ein bisschen früher kommen. Das ganze Prozess hat mit dem Impeachment von Dilma Rousseff angefangen. Ja? Dieses Impeachment war ein Putsch, auch illegal. Und das Ziel war, eine total neoliberale Regierung in Brasilien zu haben. Das wollte alle privatisieren und Zugang zu brasilianischen Naturressourcen an die großen Multinationalen geben.
Das Ganze habe also bereits vor 2 Jahren begonnen mit der Amtsenthebung der Ex-Präsidentin Dilma Rousseff. Sie gehört zur selben Partei wie Lula, der brasilianischen Arbeiterpartei, und war seine designierte Nachfolgerin. Für die Justiz und die rechten Parteien scheint dies nun der letzte Weg, Lulas Kandidatur zu stoppen. Denn zum jetzigen Zeitpunkt ist er klarer Favorit und führt in allen Umfragen deutlich. Die Bevölkerung steht also trotz der Anschuldigungen nach wie vor hinter Lula. Wieso ist das so? Frederik verweist auf seine beiden letzten Amtszeiten zwischen 2003 und 2011.
Es gibt einen sehr einfachen Grund dazu. Wenn er in Ante war die beste Zeit in Brasilien seit lang. Er ist der geliebteste Präsident in die ganze brasilianische Geschichte. Er hat so viel gemacht und die Leute sind dankbar dafür, natürlich. Und die Rechte des Kandidaten, niemand würde solche Kandidaten wählen, weil die Programm ist total antidemokratisch. Ja, die Privatisierung von Petrobras, von Eletrobras, alle. Die Rechte in Brasilien findet sich in einer komplizierten Lage.
Das linke Lager hingegen sei heute wieder vereint. Die linke Abspaltung der Arbeiterpartei, die PSOL, die Partei für Sozialismus und Freiheit, stehe heute wieder hinter Lula und kritisiere das undemokratische Vorgehen der Justiz, so Frederik.
Jetzt sind alle mit Lula. PSOL zum Beispiel. Es gibt einen Kandidaten für die Präsidentschaft, Manuela Ávila, ja, von PSOL. Sie war mit der anderen Kandidat von einer anderen Partei, Gustavo Boulos, mit Lula in Solidarität. So, diese Verhaftung von Lula hat eine gut, man kann sagen gut, Auswirkung im Sinne, dass die ganzen Linken jetzt ganz zusammengeblieben, ja, hinter Lula.
Wenn Lula aber nicht antreten könne, dann gäbe es keine echte Alternative. Auch der ultrarechte Jair Bolsonaro, der bei Umfragen regelmäßig auf Platz 2 landete, habe zurzeit keine reellen Chancen auf eine Wahl. Denn selbst innerhalb der Rechten genieße er keinen geschlossenen Rückhalt.
Ah, ich glaube nicht. Er hat ungefähr 20-25% in die Umfrage gehabt. Aber wenn die Kampagne fängt an, ich glaube nicht, dass so viele Leute werden hinter ihm sein. Und ein Teil der Rechte ist auch gegen ihn, weil er ist total homophobisch, sehr konservativ, ist alt, mittelalterlich, ist komisch, ist ein komischer Stil.
Ein Wahlsieg von Bolsonaro wäre sehr gefährlich. Es sei aber auch nicht auszuschließen, dass die aktuelle Regierung die Wahlen verschiebt, um etwas länger im Amt zu bleiben. Dies sei genauso gefährlich, denn diese Regierung setze sich über den Willen der Bevölkerung hinweg und verleihe den Konzernen schier unbegrenzte Macht. Insbesondere die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen beunruhigt den Wasseraktivisten Frederik.
Ich denke, dass für alle großen Konzerne, nicht nur Nestlé, Syngenta, Coca-Cola, die aktuell politische Regierung in Brasilien ist ein Paradies. Man öffne alle Türen für die Ausbeutung von Naturressourcen in Brasilien. Es ist ein Paradies. Und man versucht auch, die verschiedenen Gesetze zu ändern. Zum Beispiel, Präsident Temer versucht, ein neues Gesetz zu haben, wodurch Ausländer könnten Land in Brasilien kaufen. Und für mich, das ist eine Bedrohung direkt ins Wasser, weil dann man kann Land kaufen, nicht wegen das Land, sondern wegen das Wasser, unten das Land. Ja.
Frederik stört sich daran, dass die internationale Gemeinschaft die brasilianische Regierung und die Verhaftung Lulas nicht verurteilt. Er übt auch Kritik an der Schweiz. Einerseits beteilige sie sich an Sanktionen gegen Venezuela und den dortigen Präsidenten Nicolas Maduro. Andererseits schweige sie aber zu den Ereignissen in Brasilien.
Ich finde das ein bisschen schade. Die Schweiz ist ein neutrales Land. Und plötzlich die Schweizer Regierung geäußert sich klar gegen Maduro. Aber die Schweizer Regierung hat nicht geäußert gegen diese Verhaftung von Lula. Und der Präsident in Brasilien jetzt, Temer, ist sehr fragwürdig. Die ganze Prozess gegen Lula ist sehr fragwürdig auch. Aber trotzdem, die Schweizer Regierung hat nicht darüber geäußert. Aber gegen Maduro ja. Und dann denke ich, wir haben eine komplizierte Lage. Weil eine Demokratie wie der Schweiz, ich habe gehofft, dass sie würde etwas über diese Verhaftung sagen, ja, oder mindestens ein bisschen kritisch sein.
Soweit der politische Aktivist Franklin Frederik von der Gruppe Alba Suiza. Wie es weitergeht, hängt stark von den Entwicklungen in den nächsten Monaten ab. Es kommt darauf an, ob die Haftstrafe gegen Lula noch widerrufen wird, was zurzeit unwahrscheinlich erscheint, und auch, ob er aus dem Gefängnis als Kandidat überhaupt zugelassen wird. Gleich geht's hier weiter mit einem Blick auf die Machenschaften des Schweizer Rohstoffmultis Glencore. Erst hören wir aber Musik. Heute vor 45 Jahren veröffentlichte David Bowie sein Hit-Album Allied Insane. Wir hören daraus die Single Panic in Detroit.
I'm not afraid to die.
Rabe Info.
Es geht um Menschenrechtsverletzungen, um Korruption und um Umweltverschmutzung. Dem Schweizer Rohstoffkonzern Glencore werden immer wieder dubiose Machenschaften vorgeworfen. Nun wurde bekannt, dass Glencore versuchte, peruanische Bauern gewaltsam von ihrem Land zu vertreiben. Die gewalttätigen Übergriffe fanden Anfang Monat in der südlichen Provinz Espinar statt, mit dem Ziel, die dortige Glencore-Mine Antapaccay zu vergrößern. Indigene Bauern, die ihr Land nicht freiwillig verlassen wollten, wurden massiv bedroht und angegriffen. Menschenrechtsaktivistinnen und Journalisten sprechen von mindestens 8 Verletzten. Der Fall zeigt, dass Glencore fast alles in Kauf nimmt, um an seine Rohstoffe zu gelangen. Salim Staubli berichtet.
In der Kupfermine Antapaccay im südlichen Peru werden täglich über 70.000 Tonnen Gestein verarbeitet. Antapaccay ist eine von 3 großen Minen in Peru, die von Glencore betrieben werden. Das gewonnene Kupferkonzentrat wird anschließend verschifft und landet letztendlich auch hier in Europa, wo es beispielsweise für Elektroautos verwendet wird. Antapaccay kommt seit 2014 nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus, vor allem weil sich die Arbeitsbedingungen in der Mine kontinuierlich verschlechtert haben. Immer wieder gab es Proteste seitens der Arbeitnehmenden, doch Glencore tritt nicht nur die Rechte der Arbeitenden, sondern auch jene der Anwohnerinnen und Anwohner mit Füßen. Glencore will die Mine unbedingt vergrößern und dafür die ansässigen indigenen Bauern von ihrem Land vertreiben. In Begleitung von rund 40 Polizisten begannen die Glencore-Angestellten nun Anfang Monat, ihren Plan in Tat umzusetzen. Indigene, die ihr Land nicht verlassen wollten, wurden bedroht oder gar verletzt. Dass das so einfach geht und keine rechtlichen Konsequenzen mit sich trägt, erstaunt Otmar Baumet vom Hilfswerk Comundo nicht im geringsten.
Die Krux dabei ist, dass große Konzerne wie Glencore aus unserer Sicht relativ einfach zu Räumungsbefehlen kommen können und so auch die Nationalpolizei bemühen können für solche Räumungen, weil die indigenen benachteiligten Menschen ihre Rechte gar nicht kennen und wahrnehmen können, um auf gerichtlichem Weg gegen solche Räumungen überhaupt vorzugehen.
Glencore nutze die Unwissenheit der Landbevölkerung schamlos aus und verletze gleichzeitig die Grundrechte der Indigenen, heißt es von Comundo. Das sei nicht zuletzt auch auf den äußerst untätigen und passiven Staat zurückzuführen, der dubiose Abkommen zwischen der Polizei und Unternehmen wie Glencore überhaupt erst erlaube. Auch steuertechnisch scheint es so, als hätte Glencore in Peru ein wahres Paradies gefunden. Zwar verspricht der Rohstoffkonzern, zahlreiche Gelder in die Entwicklung der Region zu stecken, doch die Realität sieht anders aus. Die Investitionen in die Kupfermine Antapaccay konnte Glencore von seinen Steuern abziehen. Das bedeutet, Glencore muss auch in den kommenden Jahren kaum Steuern bezahlen, da so oder so investiert werden wird. Die Ereignisse rund um die Antapaccay-Mine seien nur ein Beispiel für die schweren Menschenrechtsverletzungen durch Konzerne wie Glencore, findet Otmar Baumert von Comundo. Es sei höchste Zeit, um endlich zu handeln.
Es zeigt, wie wichtig Initiativen wie die Konzernverantwortungsinitiative sind. Denn es braucht verbindliche Regeln, damit sich Großkonzerne an Menschenrechte und auch Umweltstandards halten zum Schutz von Menschen und der Natur.
Die Konzernverantwortungsinitiative würde es den betroffenen Bevölkerungsgruppen ermöglichen, vor Schweizer Gerichten gegen die Missachtung von Regeln zu klagen. Und schließlich trägt die Schweiz eine große Verantwortung. Bis zu 30% des weltweiten Rohstoffhandels wird von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz gesteuert.
Weitere Informationen und Links rund ums Thema Konzernverantwortung gibt es auch auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne. Heute zu Gast im Radioblog ist die FDP-Stadträtin Claudine Esseva.
Die SRG hat letzte Woche die Pläne präsentiert, wie sie ihre Kampagne gegen die No-Billag-Initiative angekündigt, vom Bundesrat und von der Partei auch gefordert, effizienter arbeiten und sparen kann. Konkret will sie 100 Millionen Franken einsparen. Sie will das Ziel erreichen, indem sie das Radiostudio unter anderem von der Schwarztorstrasse in Bern nach Zürich-Leutschenbach zentralisiert. Ich persönlich finde auch, dass die SRG effizienter arbeiten kann. Ich finde auch, dass es Sparmassnahmen braucht und ich bin mir als FDPlerin noch bewusst, dass die Sparmassnahmen werden wehtun. Den Job zu verlieren ist nie einfach. Und gerade in der Medienbranche, die so in einem starken Wandel ist. Ja, die SRG muss sich redimensionieren und ja, das wird gewissen Leuten den Job kosten. Aber was ich nicht begreife bei diesen Plänen, die sie hier haben präsentiert, dass die Sparmassnahmen nur mit einer Zentralisierung möglich sein sollen. Es ist doch jetzt gerade der Trend zu beobachten, dass günstige Standorte beliebt sind. Zum Beispiel lagert ja die UBS Stellen von Zürich nach Biel aus. Dementsprechend sollte ja eigentlich der Standort Bern günstiger sein als der Standort Zürich. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Und auch gemessen immer neu programmierten Arbeitswelten verliert doch der Arbeitsplatz eher Bedeutung, der örtliche. Gerade in den Medien, die doch so digital sind. Wieso muss denn das alles in Zürich in einem Newsroom zentralisiert werden? Für Bern heisst nämlich die Pläne von SRG nicht nur der Verlust von über 100 Arbeitsplätzen, sondern auch der Abzug von vielen Karrierechancen, gerade für unsere jungen Leute in der Region. Aber auch der Verlust von viel Wissen, wo wir in dieser Region haben. Darum wehren sich auch die Hauptstadtregion Schweiz und auch die Berner Wirtschaftsverbände gegen den Entscheid. Und wir müssen wirklich gemeinsam einstehen für den Standort Bern. Dass scheinbar eure Medienwelt nur noch Zürich als wirtschaftliches Zentrum in Frage kommt, ist mehr als befremdlich. Je stärker von Zürich aus denkt, regiert, budgetiert, delegiert wird, desto mehr geht das nämlich auf die Kosten der Regionen und auch auf die Qualität der Berichterstattung. Die Medien sind die vierte Gewalt in unserem Land und ich wäre froh, sie wären sich dieser Verantwortung bewusst. Wenn die grossen Medienhäuser nämlich nur von einem Standort aus arbeiten, nehmen sie den lokalen Alltag nicht mehr wahr. Sie kennen die kulturellen Differenzen nicht mehr und sie haben auch nicht mehr die verschiedenen Netzwerke, die ja gerade für Journalisten doch so wichtig sind. Das Risiko, dass die Journalisten sich nämlich nur noch in ihrer Bubble bewegen, nimmt rasant zu und das ist sicher nicht im Sinn von einer guten Medienberichterstattung. Und ganz in dieser Diskussion geht nämlich auch alles vergessen, was die Schweiz zwar kompliziert macht, aber was sie eben auszeichnet. Der Respekt für das Kleine und für das Nähe, der Respekt für Minderheiten, die Wertschätzung für Vielfalt, unser Föderalismus.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Freitag, den 13. April. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir über die Situation in Ägypten zusammen mit der Autorin Susanne Schander. Beigetragen zum heutigen Info haben Kevin Wolf und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci, habt ihr zugelassen. Ich wünsche euch ein wunderbar sonniges Wochenende. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.